Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Dora Maar war weit mehr als Picassos Muse, das zeigt eine Ausstellung in Paris. Und in Frankfurt wurde Hesses Siddhartha von einer Frau gespielt. Zu den großen Frauen kommen wir in der zweiten Hälfte der Sendung. Vorher haben wir zwei umstrittene Vorhaben im Programm: das Berliner Humboldt-Forum, bei dem sich mal wieder Verzögerungen abzeichnen, und ein auch noch nicht existierendes Mahnmal für die Opfer des NSU-Terrors in Köln. Am 9. Juni 2004 explodierte in der Kölner Kolbstraße eine Nagelbombe. 22 Menschen wurden verletzt, 4 davon schwer. Die Kolbstraße ist eine Einkaufsstraße in Köln-Mülheim mit vielen türkischen Geschäften. Und sofort hieß es, dass die Täter sicherlich aus dem Milieu stammten. Dass es sich um einen Bandenkrieg unter Türkischstämmigen handle, um Schutzgelderpressung, PKK oder Islamismus. Im krassen Gegensatz zu diesem schnell geäußerten Verdacht stand, dass die Ermittlungsbehörden jahrelang keinerlei Ergebnisse vorweisen konnten. Erst als sich 2011 der nationalsozialistische Untergrund NSU zu diesem und anderen Attentaten bekannte, wurden die Anwohner der Kolbstraße von dem Verdacht freigesprochen. Am kommenden Sonntag jährt sich der Anschlag in Köln zum 15. Mal. Es wird zahlreiche Veranstaltungen vor Ort geben. Und doch hat Hans-Christoph Zimmermann erfahren, einen würdigen Umgang mit den Opfern, zum Beispiel ein angemessenes Mahnmal, vermissen die Kolbstraßenbewohner bis heute.
Es sind noch 15 Jahre jetzt her und wir sind an einem neuen Punkt. Nämlich, dass die Menschen immer noch nach 15 Jahren um ein würdiges Mahnmal kämpfen müssen.
Kutlu Yurtseven von der Initiative Kolbstraße ist überall, kann seinen Ärger nicht verbergen. Selbst 15 Jahre nach dem Nagelbombenanschlag und 8 Jahre nach der Selbstbezichtigung des nationalsozialistischen Untergrunds als Täter ist der Unmut in der Kolbstraße immer noch groß. Denn bis heute hat die Stadt Köln keine Form des Gedenkens gefunden, die dem Leid der Opfer gerecht würde. Nur einmal machte sich kurz Hoffnung auf ein gemeinsames Gedenken breit, so Peter Bach von der Geschichtswerkstatt Mülheim.
Es war vielleicht 2014 so ein Gefühl aufgekommen, die Stadtgesellschaft hat verstanden, wir gehen jetzt einen gemeinsamen Weg.
Damals, ein Jahr nach Beginn des NSU-Prozesses, hielt die Stadt eine große Gedenkveranstaltung unter dem Namen Birlikte, Zusammenstehen, ab. Unter lauter medialer Begleitmusik wurden zahlreiche Stars aufgefahren. Der Kölner Oberbürgermeister Jürgen Rothers gab den Zeremonienmeister und sogar der Bundespräsident war zugegen. Ein Strohfeuer des Gedenkens, denn das Zusammenstehen währte nicht lange. Der 15. Gedenktag, der am kommenden Sonntag mit Podiumsdiskussionen, einem Musikprogramm und einem langen Tisch in der Kolbstraße begangen wird, ist von Missstimmung überschattet.
Also die ganze Geschichte um den Anschlag rum ist für die Kolbstraße einerseits eine sehr bittere Erfahrung und andererseits auch eine Erfahrung, dass sie das Gefühl haben, ändert sich eigentlich nichts in der Art und Weise, wie wir wahrgenommen werden.
Kutlu Yurtseven.
Das ist jetzt der zentrale Gedanke, dass die Leute zwar wissen, was passiert, aber dass es noch nicht aufgehört hat. Ja, es sind ja die gleichen Strukturen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Stadt rassistisch ist, aber die Strukturen sind die gleichen.
Streitpunkt ist das vollmundige Versprechen der Stadt, mit einem Mahnmal einen zentralen Ort des Gedenkens zu schaffen. Die Stadt hat bereits 2015 die Errichtung eines Denkmals im Rat beschlossen. Sie hat außerdem einen künstlerischen Wettbewerb durchgeführt, aus dem Ulf Aminde als Sieger hervorging. Sein Entwurf bildet den Grundriss des Hauses, vor dem die Nagelbombe explodiert ist, in Form einer Betonplatte am Ort des Mahnmals nach. Besucher können dann mit Hilfe einer App Filme von Kölner Bürgern, von Bewohnern der Kolbstraße oder Initiativen auf das eigene Smartphone oder Tablet laden.
Diese Filme werden ein kuratiertes Archiv, ich nenne es ein Archiv des migrantischen Widerstandes gegen Rassismus und Diskriminierung.
Das von Ulf Aminde geplante Mahnmal nimmt eine Fläche von immerhin 550 Quadratmetern ein und soll direkt an der Ecke Kolbstraße-Schanzenstraße seinen Ort finden. Dies ist zumindest der Standort, der in einem Beschluss des Rates der Stadt als Wunschareal benannt wurde, zu einer Zeit allerdings, als es das Mahnmal noch gar nicht gab. Ein Schuss ins Blaue also. Noch abstruser allerdings, dass das Wunschareal gar nicht der Stadt Köln gehört, sondern einer Investorengruppe, die noch gar nicht weiß, was sie mit dem Grundstück überhaupt vorhat. Nichtsdestotrotz hat die Stadt für das fremde Grundstück mit Einwilligung der Investoren ein städtebauliches Werkstattverfahren veranstaltet. Der damals von der Jury gekürte Architektenentwurf verlegte das Mahnmal dann allerdings an eine völlig andere Stelle als gewünscht. Verfahrener könnte die Situation also gar nicht sein. Die Investoren fühlten sich von der Dimension des Mahnmals überrollt und sehen sich weder an das Werkstattverfahren noch an den Ratsbeschluss der Stadt gebunden. Immerhin signalisieren sie Entgegenkommen, so Sprecher Bernd Odenthal.
Das ist in keinem Fall eine Zusage, sondern einfach nur die Aussage, dass wir das Ganze, wenn wir bauen werden, wohlwollend betrachten werden.
Von der Stadt Köln war trotz mehrfacher Anfragen keine Stellungnahme zu erhalten. Klar ist, dass Politik und Verwaltung im Rausch der Bielikte-Euphorie nach 2014 völlig überzogene Versprechungen gemacht haben. Schlechtes Gewissen und guter Wille triumphierten über Realitätssinn. Das gilt für die Stadt Köln, aber auch für die Bewohner der Kolbstraße und die zahlreichen Initiativen, die sich für das Mahnmal einsetzen. Man mag von den Investoren halten, was man will. Das Grundstück an der Ecke Kolbstraße-Schanzenstraße bleibt ihr Eigentum und dieses Eigentumsrecht ist auch durch ein moralisch noch so gewichtiges Anliegen nicht auszuhebeln. In einer Pressemeldung von gestern Abend hat die Stadt dann endlich ihr Versagen eingestanden. Sie kündigte eine Verlegung des Mahnmals an einen Standort an, auf den die Verwaltung unmittelbaren Zugriff habe, wie es heißt. Ob das den Bewohnern der Kolbstraße allerdings zu vermitteln sein wird, darf man angesichts der verhärteten Fronten mit Fug und Recht bezweifeln.
Zweifel, die Hans-Christoph Zimmermann hegt. Er berichtete über die quälenden Debatten zum Mahnmal für die Opfer des NSU-Terrors in Köln. Das Berliner Humboldt-Forum weist gewisse Ähnlichkeiten mit dem Berliner Flughafen auf oder mit Stuttgart 21, eine Dauerbaustelle, deren Fertigstellung sich immer weiter verzögert. Im Herbst dieses Jahres würde Alexander von Humboldt 250 Jahre alt und an diesem Termin soll das Kulturzentrum, das seinen und den Namen seines Bruders Wilhelm trägt, nun unbedingt eröffnet werden, nach bald 20 Jahren Bau- und Planungszeit. Auch wenn längst nicht alles fertig ist. Die neueste Nachricht lautet nun, dass sogar die letzte verbliebene Ausstellung über Elfenbein verschoben werden könnte, weil die Klimaanlage noch nicht in Betrieb sein wird. Im Herbst wird also möglicherweise ein leeres und zum Teil nicht fertiggestelltes Gebäude eröffnet. Nikolaus Bernau macht sich dazu seine Gedanken.
Eins ist sicher, das Humboldt-Forum wird im Herbst mit großem Staatsakt eröffnet werden. Selbst dann, wenn die Räume leer sind und nicht einmal die Klos funktionieren. Das teuerste Kulturprojekt des Bundes darf nämlich nicht scheitern und als Zeichen des Scheiterns gelten seit dem Desaster des Berliner Flughafens und des Stuttgarter Hauptbahnhofs in der Politik vor allem zweierlei. Die Verschiebung der Eröffnung und zugegebene Kostensteigerungen. Aber es ist auch klar, die vor mehr als 15 Jahren entwickelten Ausstellungskonzepte sind inzwischen überholt. Dazu kommen technische Probleme für die Nutzer des Humboldt-Forums. Die künftigen Säle des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst sind oft zu eng oder zu niedrig. Das Berliner Stadtmuseum muss ohne adäquate Klimaanlage hantieren, weil der Bauherr, also der Bundestag, zu geizig ist, diese nachzurüsten. Die drei Gründungsintendanten Hermann Parzinger von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Neil MacGregor vom British Museum und Horst Bredekamp von der Humboldt-Universität waren nicht in der Lage, ein irgendwie stimmiges Gesamtkonzept für das Haus zu entwickeln. Dafür haben sie die Konzepte der Museen zerschlagen, um immer neue Sonderausstellungsflächen zu schaffen, für die es aber weder Geld noch Ideen gibt. Genau deswegen ist jetzt Zeit für Ruhe. Die große Wumms-Eröffnung dient nur dem Repräsentationsbedürfnis von Museumsdirektoren und Politikern. Viel besser wäre es, das riesige Haus über 2, 3, ja 4 Jahre zu eröffnen. Sammlung für Sammlung, Geschichte nach Geschichte. Endlich könnten die Museumsleute dann auch ihre von der Zeit überholten Konzepte auf den neuesten Stand der Debatte bringen. Eine schöne Elfenbeinausstellung konnte man immer machen. Aber heute sollten auch Ansätze wie die des National Museum for African American History and Culture aufgenommen werden, das seit 2017 in Washington mit Riesenerfolg die Geschichte des schwarzen Selbstbewusstseins neu geschrieben hat. Das neue Kongo-Museum in Brüssel hat die aus Afrika nach Belgien Eingewanderten zu Teilhabern des Museums gemacht. In Wien wurde aus der Geschichte des historischen Sammelns das Konzept des neuen Weltmuseums. All das wäre auch in Berlin möglich. Es gab vor allem aber noch nicht die vor 3 Jahren mit Wucht aufgebrochene Rückgabedebatte. Heute sieht man auf Anhieb, wie sehr das Humboldt-Forum mit dem Ausschluss des Museums für europäische Kulturen rassistische Traditionen einstiger Völkerkundemuseen fortführt. All das kann revidiert werden. Aber dafür braucht es Zeit. und erst einmal leeren Raum, der nach und nach gefüllt wird. Alleine schon deswegen lohnt es sich, noch ein wenig auf die Schätze aus aller Welt zu warten.
Meint Nikolaus Bernau zur Eröffnung eines möglicherweise leeren Humboldt-Forums. Frauen sind in der Kunstgeschichte oft die Frau von oder bestenfalls noch die Muse von. So erging es auch Dora Maar, Jahrgang 1907, die Pablo Picassos Modell und Geliebte war. 8 Jahre lang waren sie ein Paar bis 1943, als Picasso Françoise Gillot kennenlernte. Die Bilder von der weinenden Frau, die Picasso nach Dora Maars Modell gemalt hat, die kennt heute alle Welt. Dass sie selbst zu ihrer Zeit eine bedeutende Künstlerin war, Fotografin und Malerin, das ist hingegen weit weniger bekannt. Das Centre Pompidou in Paris widmet jetzt dem Werk von Dora Maar die bisher umfassendste Ausstellung. Katrin Hondl war dort.
Die schicke, schöne Dora Maar macht nach dem Kunststudium schnell Karriere als Fotografin. Zusammen mit dem Designer Pierre Kéfer gründet sie in Paris ein eigenes Studio. Es sind zunächst kommerzielle Bilder für Zeitschriften, mit denen sie erfolgreich ist. Sie fotografiert Mode und Architektur, Kosmetikwerbung und erotische Frauenakte und erfüllt damit konventionelle Erwartungen mit einer gewissen surrealistischen Verspieltheit. Les années vous guettent, das Alter lauert ihnen auf, heißt zum Beispiel ein Projekt für eine Kosmetikwerbung. Über das makellose Gesicht einer jungen Frau legte Dora Maar ein Spinnennetz mitsamt Spinne. Auch in der Modefotografie war sie experimentierfreudig, sagt Ausstellungskuratorin Carolina Sjebinska-Lewandowska. Wir haben ein Foto von Dora Maar entdeckt, das draußen aufgenommen wurde. Mode auf der Straße zu fotografieren war damals alles andere als üblich. Das machte man eigentlich nicht. Die Stadt und ihre Menschen interessierten Dora Maar auch jenseits kommerzieller Projekte. Im von der Wirtschaftskrise erschütterten Europa der 30er Jahre fotografierte sie das Elend der Menschen in den Straßen von Barcelona, London und Paris. Sie engagierte sich politisch in der linksradikalen Gruppe Contre-Attaque, die die Surrealisten André Breton und Georges Bataille gegründet hatten. Dora Maars Fotografien offenbaren auch einen sehr humorvollen, poetischen und surrealistisch erotisierten Blick auf die Stadt. Magie urbaine nennen sie im Centre Pompidou diese Bilder. Da erscheint zum Beispiel das schmiedeeiserne Detail einer Seinebrücke eindeutig zweideutig als Phallus über dem träge dahinfließenden Wasser. Natürlich sind auch ihre berühmten surrealistischen Fotomontagen zu sehen. Eine Hand scheint aus einer Muschel, Kalbsköpfe aus einem Pariser Brunnen zu wachsen. Verkehrte Welt, ein Junge beugt sich nach hinten auf einem Deckengewölbe stehend. Dann das mysteriöse Portrait du Bue von 1936, mutmaßlich das Foto eines Gürteltiers. Es wurde zu einer Ikone des Surrealismus, und zwar bevor die Fotografin Dora Maar selbst zu einer Ikone der modernen Kunst wurde, als Muse und Modell des Jahrhundertkünstlers Pablo Picasso. Picasso ist ein unangefochtener Star, als die beiden sich kennenlernen, sagt die Kuratorin. Aber man muss sich klar machen, Dora Maar ist da schon eine bekannte Fotografin. Sie ist noch keine 30, hatte schon Einzelausstellungen, wird mit Aufträgen überschüttet. Sie hat künstlerisch Karriere gemacht. Und das Interessante ist, ihre Beziehung mag berühmt sein wegen der Porträts, die Picasso von ihr malte, aber es begann umgekehrt. Er kam in ihr Studio und sie fotografierte ihn. Und sie fotografierte ihn bei der Arbeit an seinem Meisterwerk Guernica. Die Liebesbeziehung mit Picasso war folgenreich. Während er sie wieder und wieder als weinende Frau malte, beschloss die selbstbewusste und unabhängige Dora Maar, das Fotografieren aufzugeben und ebenfalls zu malen. Porträts von Picasso, die aussehen wie Selbstporträts, so sehr ähnelt ihr Malstil dem des Geliebten. Stillleben. Die erfolgreiche Fotografin scheint in und hinter der Malerei Picassos zu verschwinden, ja sich aufzulösen. Nach dem Ende der Beziehung zieht sich Dora Maar zurück aus der Pariser Kunstszene und sie bleibt eine Malerin. Wir sehen Landschaften, geometrische Kompositionen, Bilder an und jenseits der Grenze zur Abstraktion. Werke einer widersprüchlichen Künstlerin, die manchmal selbst so paradox erscheint wie ihre berühmten surrealistischen Montagen. Es gibt so gut wie keine Interviews mit ihr. Sie kommentierte ihre Arbeit kaum. Aber es gibt einen Satz. Da sagte sie, dass die Abstraktion eine Sackgasse sei. Was erstaunlich ist, wenn man sieht, was sie in den letzten 30 Jahren ihres Lebens gemacht hat, nämlich abstrakte Bilder. Dora Maar bleibt also ein Rätsel, auch nach dieser umfassenden und absolut sehenswerten Retrospektive, die ein für alle Mal klarstellt, sie war so viel mehr als die weinende Frau und Muse Picassos.
Eine Erkenntnis von Katrin Hondl, nachdem sie die Pariser Schau mit Werken von Dora Maar gesehen hat. Siddhartha, das ist der Text für Pubertierende schlechthin. Wahrscheinlich hat ihn so ziemlich jeder deutschsprachige Heranwachsende gelesen. Es geht um einen Menschen auf der Suche nach sich selbst, nach einem sinnvollen Dasein. Siddhartha versucht sich als Brahmane und als Bettelmönch, als Kaufmann und Würfelspieler, bis er einsieht, dass Erleuchtung nicht durch Wissen, sondern nur durch das Leben selbst zu erlangen ist. Hermann Hesses Roman von 1922 ist einer der meistgelesenen Texte des 20. Jahrhunderts. Und natürlich hat er seinen Weg auch auf die Theaterbühnen gefunden. Die Regisseurin Lisa Nielebock sieht in Siddhartha gerade in Zeiten zunehmender Beschleunigung und globaler Konflikte eine radikale und provokante Figur. Sie hat eine schlanke Bearbeitung des Textes angefertigt, wie das Schauspiel Frankfurt es nennt. Christian Gampert hat sich die Aufführung dazu angesehen und wundert sich über die Auswahl der Vorlage.
Die einen lasen Marx und Brecht, die anderen C.G. Jung und Hermann Hesse. Manche lasen auch beides, aber diese Fraktionen, die sich während der APO-Zeit bildeten, waren Antipoden, Gesellschaftsveränderung oder Selbstsuche, das war die Frage. Insofern ist es ein erstaunliches Symptom, dass mitten in der gesellschaftlichen Krise nun allerorten Texte von Hermann Hesse aus den Schubladen gezogen werden. Überall der Steppenwolf, in Frankfurt nun Siddhartha. Ausgerechnet Hesse soll uns den Weg weisen aus den Wirrnissen der Globalisierung? Die Regisseurin Lisa Nielebock geht mit dem Text sehr sorgfältig um, konzentriert sich aufs Wesentliche, treibt ihm über weite Strecken sogar das Hohltönende aus. Ihre Siddhartha-Darstellerin Jana Schulz ist eine knabenhafte Frau, ein weiblicher Jüngling, wissbegierig und abwartend und dann wieder hibbelig und trotzig, eine ganz heutige Figur. Schulz trägt auf der Suche nach Erleuchtung einen knallgelben Kapuzenpulli, Laufschuhe und, wie die Sanyasin der 70er Jahre, eine orangene, weite Hose.
Und ich stand. Bis Hüften und Beine nicht mehr froren, bis sie still war. Ich lernte die Schläge meines Herzens verminderlich. Ich lernte meinen Atem abzustellen. Ich lernte die Schläge meines Herzens vermindern, bis es wenige, fast keine mehr waren. Ich tötete meine Sinne. Meine Erinnerung, ich schlüpfte aus meinem Ich in tausend fremde Gestalten.
Siddhartha möchte leer werden von Freude und Leid, nicht mehr Ich sein, aufgehen im entselbsteten Denken. Auf ihrer Fahrt zur Erlösung wird Jana Schulz ihren Freund Govinda anpacken wie eine liebevolle Ringkämpferin, die Kurtisane Kamala schüchtern beschnüffeln und küssen wie ein junger Hund. Sie wird in erotischen Leidenschaften hin und her geschleudert werden und mit ihrem Sohn kämpfen und ihn schlagen. Es ist ein weiter Weg, den die grandiose Jana Schulz mit ihren 4 Schauspielerkollegen in Frankfurt zurücklegt, ein Bildungsroman, eine klassische Katharsis, bevor die Seele weit ihre Flügel ausbreitet, oder jedenfalls ein bisschen. Lisa Nielebock zieht das alles ganz weit weg vom alten Indien, von religiöser Emphase, von Selbstbetroffenheit. Die Figuren stehen ohne jedes Requisit in einem sich nach hinten verengenden, dunklen Tunnel. Ein abstrakter Schlund, gegen dessen Wände die Schauspieler bisweilen anrennen und der am Ende ganz leicht aufgeht und den Blick freigibt. Nicht ins Offene, aber immerhin auf die Brandmauern des Theaters, auf die Realität. Aber obwohl Hesse die richtigen Fragen stellt, sind seine sprachlichen Mittel begrenzt und haben einen starken Hang ins Kitschige. Das ist im ersten Teil der Inszenierung noch nicht so auffällig, weil Nielebock hier das Tempo völlig rausnimmt und die Figuren erst einmal ganz meditativ um sich selbst kreisen lässt. Nach dem Aufenthalt in der Asketenschule der Samanas wird Siddhartha klar, dass man das richtige Leben nicht durch Wissen erlangen kann und den eigenen Weg suchen muss. Jana Schulz kämpft sich nun durch erotische Verführungen, was im Zusammenspiel mit der Carmala der großartigen Anna Kubin immer etwas zärtlich Verspieltes hat. Dann in der Geschäftswelt und in der Auseinandersetzung mit dem Sohn wird es körperlich roher, oft aber auch pseudophilosophisch und geschwätzig. Jana Schulz mit ihrem kindlich-jungenhaften Fordern und Drängen trägt die Aufführung. Aber je länger man dem von der Regisseurin radikal entschlackten, auf Sprache und Körper reduzierten Spiel zusieht, desto mehr stellt sich auf der Bühne leider die Stimmung eines Selbstfindungsworkshops ein, einer theatralischen Vorübung für etwas Größeres, das dann aber gar nicht stattfindet. Gerade weil die Aufführung selber etwas Asketisches hat, riecht man irgendwann dann doch im übertragenen Sinn die Räucherstäbchen der Erleuchtung und hört sehr deutlich Hesses Kalendersprüche und Allerweltsweisheiten. Der Witz ist ja, dass Hesse mit seinem Wunsch nach der Überwindung des Ich hinein in eine Weltseele etwas vorwegnahm, das die postmoderne Philosophie später negativ als Auflösung des Ich beschrieben hat. Beide Ansätze führen im Sinne eines denkbaren gesellschaftlichen Fortschritts nicht sehr weit. Auf der Bühne allerdings auch nicht.
Das sagt Christian Gampert über Lisa Nieleboks Siddhartha-Inszenierung in Frankfurt. Und Stefan Kolderhoff beginnt seine Kulturmeldungen jetzt mit einer wichtigen Personalie.
Und später noch mit zwei anderen. Das Stedelijk Museum in Amsterdam gilt neben dem MoMA in New York nach wie vor als eines der wichtigsten Häuser für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst weltweit. Trotzdem ist es seit längerem ohne Leitung gewesen. Dass sich das nun zum 1. Dezember ändert, ist gut für Amsterdam und schlecht für Bonn. Neuer Direktor des Stedelijk wird nämlich Rhein Wolfs und er leitet in Bonn bislang als Intendant die Bundeskunsthalle mit großem Erfolg und Ausstellungen zum Beispiel zu Malevich und Abramovic, Pina Bausch und Goethe. Vorher war der 59-jährige Niederländer unter anderem in Rotterdam und Kassel tätig gewesen. Und wie gesagt, noch zwei Personalien. Neue künstlerische Leiterin des Bucerius Kunstforums in Hamburg wird Katrin Baumstark, vorher Kuratorin. Und neuer Direktor des Volkstheaters Wien, der momentane Dortmunder Schauspieldirektor Kai Voges, der auch schon für Köln im Gespräch gewesen ist. Der Künstler Friedrich Mexeper ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 82 Jahren. Der Maler und Grafiker wurde bekannt durch Radierungen, Zeichnungen, Öl- und Acrylgemälde, häufig mit technisch anmutenden Details. Mexeper absolvierte zunächst eine Mechanikerlehre, bevor er in Stuttgart und Berlin dann Kunst studierte. Seine Werke wurden weltweit ausgestellt. Er lebte zuletzt zusammen mit seiner zweiten Ehefrau, der Autorin Sibylle Levitscharow, in Berlin. Wir sind erschüttert, dass das Theaterstück Atlas jüngst mit dem Mülheimer Dramatikerpreis 2019 ausgezeichnet wurde. Das Stück, das eine vietnamesische Familiengeschichte nacherzählt, wurde ausschließlich von weißen Menschen geschrieben, inszeniert und gespielt. Vietnamesische oder asiatische Menschen wurden außer für Rechercheinterviews und die Übersetzung derselben weder eingebunden noch namentlich gewürdigt. So beginnt ein offener Brief einer Gruppe mit dem Namen Corientation e.V., der seit einigen Tagen kursiert und dessen Überschrift lautet: Wir sind mehr als eure Inspiration, würdigt uns, engagiert uns, bezahlt uns. Aus Angst vor rassistischen Anfeindungen und beruflichen Nachteilen wollen die Initiatorinnen, so schreiben sie, lieber anonym bleiben. Gemeint ist das Stück Atlas von Thomas Köck. Im Deutschlandfunk Kultur reagierte gestern die verantwortliche Dramaturgin Katja Herlemann und wies den Vorwurf zurück, dieses Stück reproduziere Rassismus. Es handle sich vielmehr um Literatur, für die der Autor recherchiert habe. Keineswegs habe aber eine Gruppe von Menschen über einen längeren Zeitraum ihre persönlichen biografischen Geschichten zur Verfügung gestellt, die sich der Autor dann angeeignet habe, um daraus einen Theaterabend zu bauen. Es gehe auch nicht um eine vietnamesische, sondern um eine Geschichte der deutsch-deutschen Wiedervereinigung, so die Dramaturgin.
Vielen Dank, Stefan Koldehoff. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um das heute verabschiedete Migrationspaket. Und das war Kultur heute. Ein schönes Pfingstwochenende wünscht Dina Netz.